Professor Dr. Joachim Hoffmann wird 1992 ins Amt des Staatssekretärs gekommen. Die Villa Musica gab es da schon, also die haben Sie nicht mitgegründet, die ist ja schon 20 Jahre alt geworden, 86. In welchem Zustand haben Sie die Villa Musica denn vorgefunden? Ich sage immer, Hoffmann Göttich ist derjenige, der sich strukturell zu dem gemacht hat, was sie heute ist. Was war da zu tun?
Die Villa Musica war in den späten 80er Jahren schon eine geachtete Institution, aber mehr oder weniger eine Privatorganisation, in der im Grunde der Vorstandsvorsitzende, der Vorgänger Ernst Maurer, das Geschäft im Wesentlichen betrieben hat. Wir hatten eine ehrenamtliche Geschäftsführung, schon damals übrigens mit Kurt Kast und einem weiteren. Und wir hatten einen Vorstand, der im Grunde eher die Funktion eines Kuratoriums wahrnahm, hin und wieder mal zusammentrat, wenn überhaupt, und ein Protokoll gemacht wurde. Aber es war sehr im stillen Kämmerlein. Wir hatten dann mit sehr vielen Musikern in der Szene gesprochen, Rose Götter und ich, gleich in den folgenden Monaten nach unserem gemeinsamen Amtsantritt im Mai 91, und haben ein bisschen die Stimmungslage in der Musikszene des Landes Rheinland-Pfalz erkundet und haben dabei eine ganze Reihe von Hinweisen bekommen, die dazu führten, dass wir eine Strukturreform gemeinsam konzipiert haben, die aus einer ganzen Reihe von Elementen bestand. Ich nenne die wichtigsten. Hauptamtliche Geschäftsführung unter Kurt Kast, ein Arbeitsvorstand, der auch als Gesamtvorstand arbeitet und regelmäßig zusammenkommt und auch insgesamt die Arbeit verantwortet und eben nicht nur der Vorstandsvorsitzende. Übernahme des Vorstandsvorsitzenden durch den Kulturstaatssekretär und damit enge Verbindung zwischen der Kulturpolitik des Landes insgesamt und dieser Institution. Einrichtung eines künstlerischen Beirats, in dem die inhaltliche Arbeit des Programms gestaltet wurde. Dort ein Doppelvorsitz mit dem künstlerischen Leiter einerseits, nämlich Klaus Ab, schon damals, und dem Leiter des Ensembles der Villa Musica, das war damals Professor Ulf Rodenhäuser, und Einsetzung eines Kuratoriums, in dem vor allem die politisch Verantwortlichen des Landes und die Sponsoren, darunter unser Mitträger, der SWR, eine Möglichkeit hatten, ein, zweimal im Jahr die großen Entscheidungen mitzubestimmen. Das waren die Grundelemente der damaligen Organisationsreform, und diese Prinzipien haben wir immer wieder überprüft und festgestellt, dass diese Reform gut und richtig war, und seitdem steht eigentlich Villa Musica seit 92 nach diesen Prinzipien aufgestellt.
Nun hören sich solche strukturellen Sachen ja nicht sehr prickelnd an. Da steckt ja auch.
Wir sind es auch.
Ja. Warum waren die so wichtig? Damit nicht gemauschelt werden kann, damit nicht Professoren nur ihre Lieblinge mitbringen als Stipendiaten. Und was ist der Gehalt daran?
Es gibt ja Gründe, warum ich so relativ nüchtern vorgetragen habe, weil ich nicht Lust habe, jetzt nochmal die Kriege des Jahres 91 zu wiederholen. Aber ich kann Ihnen sagen, das, was ich jetzt hier nüchtern vorgetragen habe, war im Grunde eine innerorganisatorische Revolution. Denn Villa Musica ist natürlich auch eine Institution, wo es um viel Geld geht. Und es geht auch um die Fragen, welche Professoren lädt man ein, wie wird man Stipendiat. Wir haben, das ist ein Prinzip, was ich jetzt gerade nicht erwähnt habe, seitdem auch eingeführt, dass nicht irgendwelche Professoren, irgendwelche Schüler, die sie aus ihren Musikschulen kennen, einfach mitbringen können, sondern dass es ausgeschrieben wird, dass jeder eine Chance hat, sich zu bewerben, dass dann ein Probespiel gemacht wird und auf der Basis dann eben tatsächlich von objektivierten Bewerbungsverfahren diese Plätze vergeben werden. Also all das hört sich auf den ersten Blick sehr einfach an. Dahinter verbergen sich natürlich auch harte Konflikte, denn da gab es eingespielte Interessen, die wir damit, wenn man so will, über Bord geworfen haben und die ganze Angelegenheit, wenn man so will, demokratisiert haben. Und das hat mit dazu beigetragen, dass die Villa Musica nun eigentlich dann in den folgenden 19 Jahren sehr sich etablieren konnte als eine geachtete Kulturinstitution in Rheinland-Pfalz, aber ich will sagen, mittlerweile deutschlandweit und international auftreten konnte.
Dann muss ja auch erstmal das Stiftungskapital her. Das war ja auch nicht von Anfang an da. Und ich sage immer, das Land Rheinland-Pfalz hätte aus dem Verkauf der Landesbank das Geld ja auch nehmen können und in Fußballplätze investieren oder in Fußballvereine. Wie ist es dazu gekommen, dass daraus Stiftungskapital für die Villa Musica gemacht wurde?
Das hat damit zu tun, dass wir das große Glück hatten, einen Ministerpräsidenten zu haben, Rudolf Scharping, der sich von der damaligen Ministerin Rose Götter und auch von mir dann als Vorstandsvorsitzender der Villa Musica überzeugen ließ, dass eine so wichtige Institution wie die Villa Musica nicht von den Abhängigkeiten des täglichen Hochs und Nieders des Haushalts bestimmt sein darf. Und wir konnten ihn davon überzeugen, dass ein guter Teil der Verkaufserlöse damals der Landesbank, übrigens war das ein Geniestreich, sich rechtzeitig von der Landesbank zu verabschieden, wo man nicht Geld nachschließen musste, sondern und damals haben wir richtig Geld in die Kasse gekriegt und natürlich wollten wir, dass das Geld auch in die Kultur kommt. Die Kulturstiftung des Landes Rheinland-Pfalz wurde damals sehr ordentlich kapitalisiert. Wir sind die zweitbestkapitalstärkste Kulturstiftung in Deutschland und eben auch die Villa Musica bekam dort einen ordentlichen Batzen mit ab, was uns überhaupt erst möglich machte, so ein Großprojekt wie Schloss Engers dann auch zu übernehmen, was ja nochmal eine völlig andere Geschäftstätigkeit bedeutete gegenüber dem kleinen, feinen Verein, der in den 80er Jahren noch bestand.
Ja, und da hat es mit Schloss Engers ein Staatssekretär ein Wochenendhaus in Barockschlossform geschaffen.
Nein, ganz so war es nicht. Wie kam es zu Schloss Engers? Das war
ja die Frage. Also die Neuwieder, ihr wisst ja, es war eine orthopädische Klinik. Es musste rückgebaut werden, überhaupt wieder als Schloss erkennbar gemacht werden. Ja, und man hat dann natürlich auch eine Nutzung gesucht und hat die Idee gehabt, ein Internat für die Kammermusik daraus zu machen.
Diese Idee stammte von Hans Maurer, meinem Vorgänger, der sagte, es wäre doch was, diese Landesimmobilie, die es seit 1990 war, umzubauen zu einer Einrichtung der Villa Musica. Nun muss ich sagen, eine Idee zu haben und sie umsetzen zu können, das sind zwei Dinge, aber die Idee an sich war schon großartig. Das große Problem bei der Angelegenheit bestand darin, dass die Baukosten für die gedachte Umwandlung in etwa 20 Millionen D-Mark betrug. Und wir waren auch damals kein reiches Land und wir wussten nicht recht, wie wir das finanzieren können. Diese Idee ergab sich dann aber später. Soll ich die Geschichte jetzt erzählen oder gibt es eine andere Frage?
Nee, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass das fast eine Aufgabe war, wie das Artmuseum, dieses Schloss Engers auszubauen.
Ja, das stimmt. Denn die Finanzierung von Schloss Engers verdanken wir einem russischen Ort namens Volokolamsk. Das verstehen nur Eingeweihte. Der Zusammenhang ist wie folgt. Als wir 1991 eine neue Landesregierung hatten, habe ich damals in Absprache mit der damaligen Ministerin eine Pressekonferenz gegeben, in der ich alle möglichen Dinge, die die Vorgängerregierung erklärt hat, was sie gemeint hat, was kulturpolitisch noch zu tun ist, mal addiert. Und habe festgestellt, dass über 150 Millionen D-Mark Erwartungen im Raum steht, was man alles machen muss. Und habe erklärt, dass es alles so nicht geht. Darunter gehörte das Projekt Volokolamsk, wo ein Jugendbegegnungswerk entstehen sollte zwischen Deutschland und Russland. Am Kloster Wolnitzki gelegen, 120 Kilometer südöstlich von Moskau gelegen. Und im Ausgleich für die Tatsache, dass angeblich Hitler das Kloster kleingeschossen hatte, sollte man jetzt dabei helfen, dass dort ein neues Werk entsteht und dort eine regelmäßige Jugendbegegnung stattfindet. Ich hatte in der damaligen Pressekonferenz erklärt, dass ich die Summe der Dinge, die man beabsichtigt zu tun, für nicht finanzierbar halte, darunter auch das Projekt Volokolamsk nicht. Woraufhin der damalige CDU-Landesvorsitzende Willem mich öffentlich als Esel bezeichnet hat, was mit dazu beigetragen hat, dass ich der Dienstherr des Kulturstaatsgerichts Deutschlands werden konnte.
Also das war eine Sache, die war abzuwickeln, da waren Altlasten enormer Art.
Genau, ja. Und mir erschien dieses Projekt in Volokolamsk mit einer Zusage, dort 21,5 Millionen D-Mark zu investieren, für völlig undimensioniert. Dann waren wir ein paar Mal da und meine Skepsis gegenüber dem Projekt hat sich immer stärker entwickelt. Und wir hatten nur ein Problem. Alle drei damaligen Landtagsparteien hatten 1989 gemeinsam einen Vertrag unterschrieben, sodass wir das als Ministerium im Grunde nicht rückabwickeln konnten. Der ganze Landtag stand dahinter, bis zu einem bestimmten Ereignis. Und deswegen ist die Parallele mit dem Artmuseum nicht ganz verkehrt. Wir waren nämlich eines Tages wieder mal in Wolokolansk und sprachen mit dem dortigen Metropoliten, das ist also der Chef und Art Bischof der russisch-orthodoxen Kirche, tranken ungeheuer viel Wodka und gegen Mitternacht erklärte er, wir sollen jetzt endlich ein Entwicklungshilfeprojekt für Soldaten dort starten. Und ich, der eh kein Freund des Projektes war, habe gesagt, jetzt ist allmählich mal gut, schon schlimm genug, wenn wir das Versöhnungswerk machen müssen. Jetzt aber auch noch Entwicklungshilfe, also alles hat mal ein Ende. Daraufhin sagte er, ich sollte mich mal gründlicher mit der Vertragssituation beschäftigen, dann würde ich sehen, dass das so sein muss. Nun kannte ich den Vertrag mittlerweile, wie ich dachte, halb auswendig. Dachte mir, wenn so viel Wodka kann der nicht getrunken haben, dass er so einen Unsinn redet, irgendwas stimmt da nicht. Und dann sind wir also zurückgekommen, haben die Akten durchforstet und haben festgestellt, es gibt einen deutschen Vertrag, den wir mehr oder weniger auswendig kannten, aber auch eine russische Übersetzung, die aber dreimal so umfangreich und dreimal so teuer ist. Als wir dieses entdeckten, wusste ich, jetzt haben wir eine goldene Situation, jetzt können wir diesen Vertrag kündigen. Und das haben wir dann auch getan, haben das Projekt deutlich zurückgeschraubt auf ein kleines Renovierungsprojekt innerhalb des Klosters, wo man sich dann einmal im Jahr treffen konnte mit Versöhnungsaktivitäten, haben dafür nur die 1,5 Millionen D-Mark ausgegeben, die wir eh an Spenden schon gesammelt hatten, haben 21 Millionen D-Mark virtuelles Geld, was wir hätten ausgeben müssen, gespart und das haben wir dann in Engers investiert. Dazu muss der lieben Vollständigkeit halber noch angemerkt werden, mit den 1,5 Millionen D-Mark, dass wir das überhaupt hingekriegt haben, ist der Tatsache zu verdanken, dass wir der Kirchenmafia, die damals existierte, der politischen Mafia, die damals auch schon existierte, der richtigen Mafia, die allzeit existierte, in Russland kein Geld gegeben haben, sondern mit einer deutschen Gesellschaft, die in Moskau ansässig war, das Geld verbaut haben, nie irgendeinem anderen das Geld anvertraut haben, sodass auf dem Wege tatsächlich für 1,5 Millionen D-Mark eine Renovierung entstand. Die hat dann auch etwa 3 Jahre gehalten, bis alles geklaut wurde, was es dort gab. Und das Projekt brach dann genauso zusammen, wie ich es mir immer vorgestellt habe, weil die Verhältnisse in Russland eben damals so waren, dass man so etwas dort nicht realisieren konnte. In Engers war es demgegenüber deutlich besser.
So, jetzt ist die Geschichte einmal von den Nachwelt aufgezeichnet und erhalten. Und Engers ist eine Erfolgsgeschichte. Es ist die erfolgreichste Konzertstätte der Villa Musica, die bestbesuchte neben Edenkoben, Villa Ludwigshöhe. Ihr Herz schlägt für Engers.
Ja, das war ja auch nicht von vornherein.
Die Mainzer sind sauer, dass nicht mehr Mainz der Kernsitz der Villa Musica ist, sondern dass immer Engers hervorgehoben wird.
Keine Ahnung, ob das so ist, ist auch nicht entscheidend, denn es kann ja nicht so sein, dass in einem Flächenland alles nur in der Landeshauptstadt ist. Es muss ja auch möglich sein, bestimmte markante Punkte woanders zu setzen. Und so haben wir, was die Musikgeschichte eben anbelangt hat, mit der Villa Ludwigshöhe was ganz Tolles in der Pfalz. Und wir haben nun eben seit vielen Jahren Engers was Tolles im Norden und die Villa Musica gibt es ja weiterhin in Mainz, sodass dort die Tränen sich durchaus begrenzt weiterentwickeln können. Ein vergleichbares Schloss gibt es nun mal nicht in dieser Form in Mainz. In Engers hatten wir die Chance und die haben wir gut genutzt. Gut für die Villa Musica, gut für Schloss Engers, gut für den Norden des Landes, gut für das Land insgesamt und mittlerweile kann man sagen, gut für Deutschland. Denn Villa Musica hat sich ja mittlerweile gemausert als eine Institution von nationalem und internationalem Rang. Wobei ich aber durchaus noch hinzufügen müsste die Tatsache, dass das Projekt in Engers am Anfang ganz und gar nicht unumstritten war. Denn viele haben gesagt, sag mal, was ist denn das für eine Schnapsidee, in so einem Dorf mit Verlaub ein Zentrum für die Musik des Landes Rheinland-Pfalz hinzustellen. Das macht doch kein Mensch mit, da kommt doch kein Mensch hin. Und ich muss jetzt vorsichtig formulieren, es sind bestimmt viele eingeborene Engersche hier, mit denen ich mich innerlich sehr gut verbunden fühle mittlerweile. Also eines weiß ich. Am Anfang war das ein Fremdkörper. Was hat der normale Engersche denn mit Kammermusik zu tun? Aber im Laufe der Jahre sahen die dann die Hunderte, ja die Tausend Autos kommen. Die kamen aus Mainz, die kamen aus Köln, die kamen aus Frankfurt. Und der eine oder andere hat sich gesagt, wenn die Menschen so weit herkommen, dann muss das schon irgendwie was Interessantes sein. Und so kam dann der eine oder andere mal ganz vorsichtig um die Ecke gelugt und hat dann bei seinen Nachbarn gesagt, du, die vergewaltigen gar keine kleinen Kinder da, die machen da richtig Musik, das ist in Ordnung. Und jetzt mittlerweile hat sich das entspannt, wir machen da ja auch Kugelstoß-Meetings und Hochzeitsmessen und ähnliche Dinge. Also die Sache hat sich deutlich verbreitet, mit der Folge, dass eigentlich heute das überhaupt kein Fremdkörper mehr ist. Und die Engersche reden jetzt auch gut über uns und wir haben ja auch mittlerweile die ganze Schlossstraße mit ganz anderen Glanz gebracht und ein paar andere Immobilien erworben. Also es gibt ja in Engers noch das ein oder andere Gebäude, was wir nicht besitzen, in dem wir noch arbeiten. Also da hat sich schon deutlich was geändert und das Verhältnis ist heute, glaube ich, sehr friedlich miteinander geworden. Es zeigt sich, dass man so etwas sehr wohl in einem kleinen Ort etablieren kann, wo Qualität ist, kommen Menschen auch hin.
Kommen wir mal zu Ihnen persönlich. Sie haben die Kammermusik, auch die klassische Musik, glaube ich, ja nicht mit der Muttermilch eingesogen.
Im Gegenteil.
Ja, genau. Und Sie sind durch die Villa Musica ein Freund dieser Musik geworden und sagen jetzt, es ist Ihr drittes Kind. Also neben den beiden Töchtern ist Villa Musica ein Lieblingskind. Ja, und wie hat sich das entwickelt, diese Liebe zur Musik?
Also was die Muttermilch anbelangt, so muss ich sagen, es war eher der väterliche Elan, der dazu beigetragen hat, dass ich zur Kammermusik nicht ohne weiteres gefunden habe. Mein Vater war ein unglaublich liberaler Demokrat, der im Alter von 7 oder 8 war ich mir gesagt hat, Junge, du bist Sohn eines Professors hat ein Instrument zu kennen können, such dir eins aus. Ich sagte Trompete, er sagt, das ist zu laut, du spielst Geige. Sie können sich vorstellen, wie motiviert ich war, das Instrument zu lernen. Ich war auch schon damals erfindungsreich. Er hat also täglich, als Professor ist man viel zu Hause, weil wenn man das hauptamtlich macht. Er hat es also täglich kontrolliert, ob ich auch meine Probestunde mache. Und dann habe ich eines Tages das auf Tonband aufgezeichnet, immer laut vorgespielt. Und irgendwann nach Wochen rief die Geigenlehrerin mein Vater an und sagt, sie hätte ihr Leben doch nie einen so untalentierten Menschen kennengelernt, ob ich denn meine Proben auch anständig mache. Er hat das bestätigt, bis dann herauskam, dass ich immer das Band habe vorlaufen lassen, dass er dachte, ich hätte trainiert. Aber immerhin, man soll sein Licht nicht unter den Scheffel stellen, ich habe es bis zum Schulorchester gebracht. Das war mein erster und einziger Auftritt, den ich je öffentlich hatte. Und bei einer Abiturientenfeier galt es, 2 Stücke zu spielen, ein langes und ein kurzes. Zu meiner Überraschung wurde erst das Kurze angesagt. Mein Nachbar und ich spielten es auch. Als wir fertig waren und die anderen nicht, haben wir es nochmals gespielt. Dann waren die anderen immer noch nicht fertig. Dann habe ich gesagt, sie tun als ob. Und ob sie es glauben oder nicht, außer uns beiden und dem Dirigenten, hat kein Mensch gemerkt, dass wir die Einzigen waren, die das falsche Stück gespielt haben.
Also ich muss mir sehr überlegen, ob Sie in unserer Jury am 19. Dezember mitmachen.
Ich würde dringend abraten. Ich habe ja auch nie im Vorstand der Villa Musica für mich einen besonders musikwissenschaftlichen oder musikpraktischen Sachverstand in Anspruch genommen. Ich habe immer gesagt, das ist mit ein Geheimnis des Erfolges der Villa Musica. Wir haben einen Vorstand, der besteht teilweise aus Leuten, die sozusagen Organisation, kaufmännische Dinge, Strategien und Kulturpolitik beherrschen. Und dann haben wir eine Menge Leute, die verstehen was von dem, was musikalisch dabei ist. Und das Kunststück besteht darin, dass man die zusammenführt. Ich sage es jetzt mal so, nur den Künstlern das Geld in die Hand zu geben, nach dem, wie macht man das draus, ist hochriskant. Jemand wie mir zu sagen, mach du mal das Programm der Villa Musica, wäre fatal. Aber das in der Mischung zwischen Klaus Arp und mir zu machen, hat gut funktioniert. Und wenn man da noch die richtigen Mitstreiter hat, dann ist das wunderbar. Und so war das. Jetzt also zum Thema Liebe. Liebe Frau Henneschwieger, ein Interview ist nicht so, dass der eine Fragen stellt und kriegt Antworten, sondern so.
Sag doch mal das, was er sagen will, genau, auch wenn er es nicht gefragt
genau hat. Genau so ist es. Ja. Und Sie haben mir ein Stichwort gegeben und das Stichwort lautet Liebe. Wie kam es zur Liebe zur Kammermusik? Es kam nicht mit der Muttermilch und nicht mit der Vatermilch. Es kam durchs Machen. Ich habe den Vorsitz der Villa Musica übernommen, weil ich es für notwendig hielt, die Villa Musica zu verzahnen mit der Kulturpolitik des Landes. Ansonsten überhaupt ging ich gern mal in ein symphonisches Orchester. Was Kammermusik wirklich ist, keine Ahnung. Habe ich kennengelernt durch die Villa Musica. Dann allerdings hat es mich gepackt. Und das ist das Problem der Spätberufenen. Ja, wenn man schon mit 6 Jahren jemanden liebt, ja, dann nimmt man das alles wie selbstverständlich. Wenn man dann aber schon 40 Jahre war und begreift plötzlich, was Kammermusik ist, nämlich hohe Virtuosität in faszinierenden Räumen mit absoluter Nähe zu den Musikerinnen und Musikern, mit denen man dann vielleicht sich gar noch begegnen kann, und dabei eine tiefe Emotionalität der Verbindung zwischen den Musikern und dem Publikum, dann hat man begriffen, was Kammermusik sein kann, und das hat mich dort gepackt, und seitdem bin ich ein Freund der Villa Musica.
Und ich denke, die Villa Musica und wir Freunde können dankbar sein, dass Sie nicht als Instrumentalist seit gekommen sind, ja, sondern als Macher. Den Witz hatte ich jetzt gar nicht vorgesehen. Sondern, dass Sie ein Macher sind, der für die Musik etwas bewirkt. Und das ist ja viel wichtiger, als selber Teil zu sein, dass man jemanden hat, der das politische, das administrative Know-how besitzt, um etwas zu erreichen für eine Institution. Wie würden Sie denn Ihre Funktion und Ihre Leistung für die Villa Musica mit einem Schlagwort bezeichnen, wenn Sie zurückblicken? Sie waren der...
Das ist mir so peinlich. Ich bin von Natur aus derart bescheiden. Ich könnte jetzt so viel zu dieser Frage
also,
sagen.
Also, wollen wir mal einen Satz, der sich für eine Überschrift eignet. Der politische Schutzschild für die Villa Musica.
Ganz sicher.
Ja, das wäre doch eine gute Schlagzeile.
Ja, schon ein Stück weit eher auch der Motor, das schon. Ich war dann zunehmend derjenige, der Leute emporgepusht hat und gesagt hat, jetzt macht mal und ihr könnt das doch und guck mal, und immer wieder ehrgeizig, immer wieder auch zu sagen, wir sind nicht zufrieden mit dem, was wir erreicht haben. Also es gibt eine ganze Menge Entwicklungen der Villa Musica aus den letzten 18 Jahren, die wir hingekriegt haben, wo auch ein Stück weit Widerwillen zu brechen war, weil die Menschen gesagt haben, Mensch, jetzt haben wir doch schon so viel hingekriegt. Fängt mal mit dem Freundeskreis an. Mit Verlaub, es war meine Idee und der Vorstand wollte es partout nicht. Dann habe ich gesagt, wir brauchen das aber, um uns wirklich in der Breite zu etablieren. Dann hat der Vorstand gesagt, naja, wenn du unbedingt willst. So. Und dann, nach ein paar Jahren, wo das so erfolgreich wurde, war das prima. Und das gilt für eine ganze Reihe von Projekten. Das gilt mit Verlaub auch für das neueste Projekt, unser Netzwerk Neue Musik. Der Vorstand war überhaupt nicht begeistert. Wir haben auch schon immer neue Musik gemacht, aus Kirchen. Ich bin ja vergleichsweise Musikkonservativer. Ja, das muss ja bei mir nicht immer die atonale Musik sein. Ich bin ja noch für melodische Dinge zu kriegen. Ich bekenne mich dazu ja. Ausgerechnet ich also habe gesagt, nein, wir müssen rein in dieses Netzwerk Musik. Warum? Weil uns das bundesweit bekannt macht in der Szene, derjenigen, die avantgardistisch nach vorne wollen. Und irgendwann haben wir es dann hingekriegt, mehrfach wollten die Betreffenden Bettel hinschmeißen. Ich habe gesagt, nein, es muss sein. Also ein Stück weit war das immer auch meine Funktion. Motor, ehrgeizig, Ziele setzen und zu sagen, das wollen wir jetzt hinkriegen. Dann hatten wir aber auch die richtigen Leute, die es gemeinsam hingekriegt haben und gemeinsam hinkriegen wollten.
So, und dann kommt jetzt die Frage, warum wollten Sie jetzt Oberbürgermeister von Koblenz?
Mit Sicherheit nicht, weil ich nicht mehr Lust hatte, Vorsitzender der Villa Musica zu sein. Ich habe mich ja lang genug geziert. Der amtierende Oberbürgermeister hat vor 8 Jahren, als er damals wiedergewählt wurde, schon gesagt, du sollst dann der Nächste sein. Und ich habe weitere 7 Jahre öffentlich gesagt, nein, ich mache es nicht. Weil ich dachte, vielleicht kommt ein besser, obwohl ich mir das kaum vorstellen konnte. Dann kam tatsächlich kein besser und dann habe ich gesagt, also Koblenz ist wirklich eine tolle Stadt. Übrigens die heimliche Kulturhauptstadt des Landes Rheinland-Pfalz. Wir haben in Koblenz mehr Landeskultureinrichtungen als in Mainz. Muss man wissen.
Aber wir sind ein Landesverein. Ich weiß nicht, ob wir uns da jetzt als Lokalpatrioten so beliebt machen.
Nein, es ist ja erstmal eine Tatsache. Es geht hier gar nicht um beliebt machen, es ist einfach eine Tatsache.
Gut.
Und dann haben wir die Bundesgartenschau in 2011 und damit unglaubliche Möglichkeiten, auch als Kulturmensch, ja, eine Region zu erleben. Und das ist mir ganz wichtig, nicht nur Kultur als Stadt, sondern, also Koblenz als Stadt, sondern die Mittelrheinregion. Die Mittelrheinregion zu erleben, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und deswegen bin ich auch da.
Also Sie sind Koblenzer geworden in 10 Jahren, die Sie dort Ihren Wohnsitz haben mit der Familie. Und Sie denken, dass das nochmal eine Herausforderung ist und Sie wollen sich da so beliebt machen, dass man Sie auch nach Ihrer Pensionierung da gerne wohnen lässt.
Das klingt lustig, ist aber die Wahrheit. Und ist ja für einen Politiker keine Selbstverständlichkeit. Nein, es ist natürlich so. Ich bin jetzt 36 Jahre hauptberuflich in der Politik. Und die ersten 25 Jahre haben mich auch immer die Frage beschäftigt, wie wirst du was und so weiter. Und dieses Thema ist jetzt so richtig passé. Ich habe jetzt nochmal für 8 Jahre eine Aufgabe. Und die Frage, ob man nochmal was wird, ist total beantwortet. Nein, die nächsten 8 Jahre bin ich Oberbürgermeister dieser Stadt und versuche diese Aufgabe so gut wie möglich zu meistern. Dann bist du 66,5 Jahre, hast dann 44 Jahre durchschnittlich 70, 80 Stunden die Woche gearbeitet und dann hast du einen Anspruch auf Ruhestand. Mit anderen Worten, guckst du dir ein paar Ehrenämter aus, die du in Koblenz und Umgebung wieder machen kannst.
Da weiß ja, was stehen muss. Fishing for Compliments. Werden diese Musikkrawatten, werden die erhalten bleiben, auch im Oberbürgermeisteramt?
Also in meinem Wahlkampfteam für die SVB-Kandidatur gab es eine einzige entscheidende Kontroverse. Alle Mitglieder des Wahlkampfteams haben gegen meine Stimme und gegen die Stimme meiner Frau mir geraten, endlich diese Macke mit den Musikschlipsen abzulegen. Sie haben gesagt, dass du Kulturmensch bist, das wissen die Koblenzer, du musst jetzt eine gewisse Breite bringen, also erinnere die nicht permanent an die Kultur. Und ich habe gesagt, erstens, ich lege kein Deut von dem ab, was ich bisher war, nämlich Kulturmensch, sondern es kommen nur noch andere Dinge hinzu, aber nicht, indem ich mich jetzt plötzlich von der Kultur distanziere, auch in Form eines äußeren Symbols. Außerdem besitze ich 120 Musikschlipse.
Wer hat so viele?
Ja. Wenn ich jetzt nicht so weiter fast nach Opfern bin, ich bin wahnsinnig. Ich habe, die sind so schön geordnet, jeden Morgen habe ich freie Ausfahrt. Also das gibt es weiterhin. Es gibt ein paar, die sich dran stören. Na Gott, das ist halt so, die würden sich an anderen auch stören.
Gut, man kann ja mal einen Professor Schengel anstecken. Als
Ja.
Letzte Frage, und was ist mit dem Professor? Gießen ist ja sowieso schon eine längere Zeit nicht mehr.
Ich habe das ja vor ein paar Jahren verlagert nach Koblenz, das war sehr vorausschauend.
Und Sie ändern das Fach, in dem Sie
studieren? Das habe ich ja längst gelernt.
Ja, nee.
Gießen war ich Politologie und jetzt mache ich Soziologie. Das eine oder andere ist im Grunde ja fast egal. Es geht darum, junge Leute, insbesondere angehende Lehrerinnen und Lehrer, auszubilden, dass sie ja ein bisschen auch mitkriegen, die Praxis dessen im Anwendungsbereich. Und ich finde es gut, wenn neben hauptberuflichen Professoren auch Leute an der Uni tätig sind, die eben aus anderen Berufskontexten heraus ihre Erfahrung mit einbringen können. Das war mir immer wichtig und das werde ich auch als OB so machen. Ich werde dort jetzt Regierungslehre anbieten als Fach, um insbesondere angehenden Sozialkundelehrern ein bisschen Praxis mit beizubringen.
Das finde ich als Journalistin gut. Ich stelle nämlich fest, die Politologen, die zu mir kommen als Berufsanfänger, die wissen überhaupt nicht, was eine Kommune, was eine Stadt machen kann, was ein Bürger für Rechte hat, die er beim Verwaltungsgericht einklagen kann, haben keine Ahnung, ich weiß nicht, wo die schweben. Also wenn es wenigstens die Lehrer wissen, ist es schon mal gut.
Genau.
Dann darf ich mich jetzt bedanken und bevor der Applaus losbrandet, möchte ich Ihnen ein Zeichen des Dankes überreichen. Die Geschäftsstelle der Villa Musica hat ein Fotobuch zusammengestellt. Der Dr. Böhmer hat das initiiert und ich habe mich an der Bildauswahl auch beteiligt. Das ist das Leben Joachim Hoffmann-Göttich
so
im
dünn.
Zeichen der aber gehaltvoll und Hochglanz. Also auch die Freunde kommen darin vor. Das ist ein Geschenk zum Abschied. Und dann hätte ich noch die Noten zu überreichen. Der Volker David Kirchner, der ja in der Villa Musica oben sein Komponierstübchen hat, hat einen Tango dem Staatssekretär gewidmet, dem Vorstandsvorsitzenden der Villa Musica. Die Originalnotenhandschrift ist hier aufgezogen. Davon kann ein Pianist, habe ich mir sagen lassen, schlecht spielen. Der Freundeskreis hat es also übernommen, diese Noten setzen zu lassen, damit sie heute gespielt werden können. Denn was sind schon Noten, wenn sie nicht erklingen? Das ist unser Geschenk, Herr Dr. Ja.
mich sehr herzlich bedanken für die reichliche Beschenkung, auch dafür, dass das Stück von Volker David Kirchner, den ich sehr schätze, uns jetzt vorgespielt wurde, denn ich gehöre nicht zu jenen wie Karl Böhmer, die in der Lage sind, sich durch einfache Notation sofort vorstellen können, wie so ein Stück klingt, und ich fand es auch sehr sensibel von Volker David Kirchner, dass er ein zeitgenössisches Musikstück dieser Art so komponiert hat, dass es doch dazu beiträgt, dass wir viel Gemeinsamkeit im Musikgenuss entfalten konnten. Ich bedanke mich auch sehr für den Bildband, in den ich kurz habe hineinschauen dürfen, der in der Tat einen Rückblick auf die 19 Jahre meiner Physiognomie enthält. Ich bin überrascht, festzustellen, wie hübsch ich früher mal war. Die Erinnerung tut mir gut. Ich werde es meiner Frau zeigen heute Abend. Wird sie ihre Entscheidung jedenfalls nicht sofort bereuen. Ja, wirklich herzlichen Dank auch Ihnen, liebe Freunde und Freundinnen. So darf ich sagen, 001 meldet sich erneut zur Stille. Ich bleibe das auch und gerne. In diesem Falle drohe ich allerdings keine Wiederkehr an, wie das schon einmal vor einigen Jahren der Fall war. Es ist denkbar unwahrscheinlich, dass ich mich noch ein drittes Mal von Ihnen verabschieden werde. Ich bleibe dann einfach normales Mitglied des Freundeskreises und hoffe, immer wieder Gelegenheit zu haben, an diesen wirklich bezaubernden Mitgliederversammlungen teilnehmen zu können. Ich gehöre unendlich vielen Vereinen an. Ich kenne keinen Verein, deren Mitgliederversammlungen so verlaufen wie diese hier. Ich habe übrigens auch schon unendlich viele Prüfungsberichte von Kassenprüfern gehört. Noch nie einen, wo der betreffende Kassenprüfer nicht einmal einen Zettel in der Hand hatte, sondern derart künstlerisch wertvoll, einfühlsam, sozusagen situativ und Einblick gab über die Prüfungssituation. Es hätte noch einen Hinweis auf den Rotweinkonsum oder so. Das alles ist so, wie dieser Verein ist und zeigt vielleicht auch den Grund der Tatsache, warum wir diese unglaubliche Präsenz haben, die es sonst wirklich nicht gibt ins Vereinsleben. Das zeigt erneut, die Menschen sind überhaupt nicht verdrossen, sich irgendwo zu organisieren, wenn das, was angeboten wird, auch entsprechend ist. Das ist hier so. Wenn ich nun bei der Schiffchenfahrt und dem Konzert nicht dabei sein kann, dann liegt das keineswegs am mangelnden Interesse, sondern an der einerseits betrüblichen Tatsache, dass meine krebskranke Mutter erneut betreuungsbedürftig ist und ich wirklich schnell zu ihr muss. Und im Übrigen, dass ich noch einen weiteren Termin in Koblenz habe, der mich auch zeitlich einfach in Anspruch nimmt. Dessen ungeachtet, seien Sie sicher, das Herz schlägt weiterhin für die Freunde. Und es ist eine besonders ehrenvolle Aufgabe noch an mich herangetragen worden, mich nämlich bei der Vorsitzenden zu bedanken für ihre, unglaublich souveräne Art, durch die Versammlung soweit heute geleitet zu haben. Sie hat erwähnt, in welchen Hinterstübchen wir schon alles im Leben Interviews gemacht haben. Das hier heute war ein Highlight der besonderen Art. Das hatten wir noch nie. Noch schöner wäre es gewesen, wenn Sie nur noch Andeutungen von Fragen gestellt hätte und mir völlige Freiheit gelassen zu sagen, was ich eigentlich schon mal sagen wollte. Ich hatte noch ein paar Übungen noch.
Aber nicht in Ihrer Zeit als OB, da bin ich schon.
Naja, ich fürchte auch. Also, Spaß beiseite. Herzlichen Dank für die souveräne Durchführung des heutigen Tages. Und es ist an mich gekommen in der Eigenschaft des noch 14 Tage amtierenden Vorsitzenden der Villa Musica, mich ganz offiziell für Ihre Arbeit zu bedanken. Inoffiziell füge ich hinzu. Als wir den Freundeskreis gegründet haben, hatte ich die Vision, wir könnten mal 500 werden. Ich hatte niemals die Vorstellung, dass man die Zahl 500 überschreiten kann. Dass wir sie dauerhaft überschritten haben, hängt auch mit unserem großen Glück mit den Vorsitzenden zusammen. Das fing mit Prinz Godard von Hohenzollern an, hatte dann einen Zwischentief durch meinen Vorsitz, wurde dann aber durch neue Höhepunkte eben gesteigert, durch Barbara Hanischläger. Es ist ja tatsächlich so, dass man als Wiederholungstäter, als Konzertbesucher der Villa Musica nahezu keine Chance hat, aus dem Saal wieder rauszukommen, ohne die Mitgliedsurkunde unterschrieben zu haben. Und dieses hart am Mann akquirieren, das ist schon ihre besondere Begabung, aber sie schafft es dann auch, den Leuten das Gefühl zu geben, dass sie nicht mal was Falsches getan haben. Sie bleiben dann also nicht viel zu lange und das ist einfach grandios. Und dafür wollte ich einfach nochmal ganz offiziell Dankeschön sagen. Es macht Freude, jemanden so bei seiner Arbeit zu beobachten.